Ja, der Herr segne euch und es ist schön, dass wir wieder an diesem Sonntag zusammen sein dürfen, als Volk Gottes sozusagen, als Leib Christi. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Also ich schätze das, dass wir zur Gemeinde des Herrn gehören. Wir leben ja in einer Zeit, wo Gott jetzt bei vielen Menschen keine große Rolle spielt, aber diese Leute, die Gott nicht kennen, die verpassen sehr viel Segen, sehr viel Führung und Gnade. Heute Morgen geht es um einen Text aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 53. Und da geht es darum, dass Jesus unsere Krankheiten getragen hat. Wir sind vielleicht heute Morgen hier, weil wir gesund sind. Und das ist gut so. Und das ist auch Gottes Gnade, wenn wir gesund sein dürfen. Oft ist die Frage, also als ich noch da im säkulären Job berufstätig war, habe ich mich manchmal gefragt, wo fängt Krankheit an und wo hört sie auf? Wenn man Sonntagabends länger noch fort war, spät nach Hause kommt und sich dann Montagmorgens nicht gut fühlt und beim Chef anruft und sagt, hey, ich kann heute nicht kommen, ich bin krank. Ja, ist es krank oder was ist das? Das ist manchmal so eine Definitionsfrage. Was ist Krankheit? Ja, natürlich, wenn jemand einen Tumor hat oder so etwas, dann sagen wir, er ist krank. Aber wo fängt Krankheit an? Und wo hört sie auf? Und, und. Aber das ist vielleicht eine zweitrangige Frage. Die Frage, die wir uns heute stellen möchten, ist, wie können wir gesund sein? Wie kommt Gesundheit zustande? Wie können wir gesund bleiben? Und das ist im Laufe des Lebens für jeden Mal die Frage. Du gehst zum Arzt und er macht eine Blutuntersuchung oder eine Routineuntersuchung und dann sagt er, da ist ein Wert nicht so ganz richtig, der ist außerhalb der Toleranz, da müssen wir mal näher nachschauen. Und schon fängt es an zu überlegen, hey, was habe ich da, ist was Ernstes oder und so weiter. So, das Thema ist ein Thema für uns Menschen, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Aber lasst uns diesen Text lesen, Jesaja 53, Vers 3 bis 5. Ich lese das bruchstückhaft, die wichtigsten Textteile und dann beten wir und dann dürft ihr nochmal Platz nehmen. Also wer stehen kann, darf gern stehen. Wir wollen das einfach so aus Respekt vor Gott, Gottes Wort handhaben. Jesaja 53, 3, da heißt es, er, Jesus, war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Soweit dieser Text. Ich möchte noch mal beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist, dass du die Herrlichkeit im Himmel, deinen Platz an der Seite des Vaters verlassen hast, um Mensch zu werden. um in einem verletzbaren Kind in diese Welt zu kommen. Und Herr, du warst gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Am Kreuz, wo du unsere Schuld und Last und Sünde getragen hast. Bis zur Trennung mit dem Vater für Momente. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Herr, du hast deinen Geist aufgegeben und der Vater hat dich auferweckt am Ostersonntag. Danke, dass du das alles getan hast. Und Herr, wir wollen dich ehren dafür. Wir wollen es nie vergessen, was du für uns getan hast. Und wir bitten dich auch, Heiliger Geist, leite uns hinein in alle Wahrheit. Lass uns erkennen und verstehen, was dieses Erlösungswerk für uns persönlich bedeutet und was es für die Menschen bedeuten kann, die in unserer Umgebung leben, in unserer Verwandtschaft, wo auch immer. Wir danken dir für dein Wirken, Heiliger Geist. Amen. Amen. Ihr dürft denn wieder Platz nehmen. Wenn man ins Wort Gottes hineinschaut, und normal sollten wir, wenn wir ein Thema betrachten, immer das ganze Wort Gottes zu diesem Thema anschauen. Ich möchte nur ein paar Stichworte sagen. Wenn es um das Thema Leiden, Schmerzen geht, dann fällt mir ein Hiob. Er war ein Mann des Leidens. Hat alles verloren, sogar seine Kinder, sein Hab und Gut. Aber weil er treu war, hat Gott ihn das wiedererstattet, doppelt. Jeremia war ein Prophet. Man nennt ihn den leidenden Propheten. Warum? Er hat die Wahrheit Gottes gesagt, aber die Zuhörer haben ihn nicht ernst genommen. Sie sind nicht auf seine Botschaft von Gott eingegangen. Das hat ihn umgetrieben. Jesus, die Passionsgeschichte, Karfreitag, die Kreuzigung, ja, die Verspottung, die Geißelung, die Dornenkrönung. Er war auch ein Mann des Leidens. Lazarus, der Arme vor dem Tor des reichen Mannes. Seine Wunden wurden von Hunden geleckt. Niemand hat ihm geholfen. Aber er durfte in Abrahams Schoß Frieden und Ruhe finden. Paulus, 2. Korinther 11, eine ganze Liste von Leiden, die er durchlebt hat in seinem Leben, irdischen Leben. Alle Achtung, was da alles steht. Und Hebräer, der Hebräerbrief schreibt, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden der Sünde. Das ist der Maßstab für uns Gläubige, die Norm. Wir sind gefordert, bis aufs Blut der Sünde zu widerstehen. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen und ich sehe das so, als dass das ein Tatsachenbericht ist, nicht erfunden. Die Geschichte von dem kleinen Peter. Bei Peter wird im Alter von 2 Jahren während einer Routineoperation ein bösartiger Tumor hinter dem Innenohr entdeckt. Die folgenden 1,5 Jahre sind von Erfolgen und Rückschlägen geprägt, verbunden mit viel Bangen und Hoffen, mit Schmerzen und Leid für Peter. Der zahlreiche Untersuchungen, Chemotherapien, Bestrahlungen und Operationen über sich ergehen lassen muss. Aber auch für die Eltern und Geschwister, gläubige Christen, bedeutet diese Zeit eine enorme Prüfung und Herausforderung. Trotz intensiver Bemühungen der Ärzte kann der Krebs nicht beseitigt werden. Nun streut zuletzt ins Stammhirn und wird damit inoperabel und eine Weiterbehandlung aussichtslos. Am 22. April stirbt Peter ohne Schmerzen im Alter von nur 4 Jahren. Die Eltern schreiben ihre Erfahrungen, wie sie von der Anklage im Moment des Schocks über die Krankheit nach dem Motto: Gott, warum lässt du uns das erleben? Zu einem tiefen Vertrauen Gott gegenüber gelangen, durch das sie immer wieder Kraft bekommen, die schwere Situation zu ertragen. Auch dazu, ihr Kind schließlich loszulassen, befähigt sie der Glaube an den Gott der Bibel, der alle Schmerzen kennt und Gebete der Not und Verzweiflung hört. Die Eltern beten zuletzt um Kraft für das, was wir erleben sollen, egal ob wir Peter behalten dürfen oder ob wir ihn loslassen müssen. Im Rückblick bezeugen sie, dass sie in dem Moment loslassen konnten, als sie sich in Gottes Willen gefügt und aufgehört hatten, Gott Vorschriften zu machen, wie er einzugreifen habe. Glaube an Gott hilft, im Leid nicht zu verzweifeln. Der Glaube hält ungelöste Fragen aus. In der Glaubensbeziehung zu Gott findet der Leidende innere Ruhe und Hoffnung über den Tod hinaus. Christen wissen, der Tod ist nicht das Letzte. Diagnose Krebs, Stationen eines Krankheitsverlaufs. Vier Stationen, die schreckliche Nachricht über die Krankheit, der Kampf um Heilung bis zum Punkt, wo man bereit ist, loszulassen und sich in Gottes Wille zu ergeben. Das ist leicht dahergesagt, aber nicht einfach zu verkraften. Wir haben auch schon 2 Pastoren verloren, sozusagen. Die sind in Ewigkeit abgerufen worden. Ich erinnere an Martin Kilwein in den Jahren 2004-2005. Auch Tumor im Kopf. Und auch Pastor Linus Motschrichter von der Gemeinde München, einer rumänischen Gemeinde. Junger Mann, also Mann im besten Alter des Lebens, ich weiß nicht, Ende 30, Anfang 40. Auch. Er war entsetzt. Die Ärzte waren ratlos bei seiner Krankheit. Der hat irgendwas am Oberschenkel, Tumor, was auch immer. Das zum Einstieg. Warum? Wir fragen, warum ist das? Warum erleben wir das? Warum ist sowas in dieser Welt? Mein erster Punkt ist, die Krankheit ist eine Folge der Sünde, des Sündenfalls. Durch den Sündenfall ist Krankheit, Tod, Leid und Schmerz in diese Welt gekommen. So das Urübel ist die Sünde. Es ist nicht der Mangel an besserer medizinischer Versorgung, es ist nicht irgend sonst etwas, noch gesünder leben und noch mehr Vitamine oder so etwas, sondern es ist ein geistliches Problem. Die Sünde ist die Hauptursache. Ich erinnere an 2. Mose oder 1. Mose 2,17. Gott sagt zu Adam und Eva: Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. In anderen Worten, das war eine Gehorsamsfrage. Gott sagt: Pass auf, so habe ich die Dinge geregelt. Wenn du dich an die Regeln hältst, wenn du dich an mein Wort hältst, dann hast du nichts zu befürchten. Aber wenn du tust, was du willst, wenn du ungehorsam bist, wenn du isst, wirst du sterben. Die wussten wahrscheinlich noch gar nicht, was Sterben bedeutet, weil es gab ja noch gar kein Sterben in der Welt, weil der Tod war noch nicht in die Welt gekommen. Aber Gott sagt: Pass auf, wenn du nicht gehorchst, musst du sterben. Und das gilt auch für andere Bereiche im Reich Gottes. Gott gibt uns Orientierung. Und er sagt: Pass auf, so und so habe ich das Leben geplant, in diesen Grenzen. Wenn du dich darin bewegst, werde ich dich segnen. Wenn wir diese Grenzen überschreiten, wenn wir Gott zuwiderhandeln und ungehorsam sind, gibt es Konsequenzen. Wir Menschen des 21. Jahrhunderts, wir Menschen der Aufklärung, wir lieben die Freiheit und wir lassen uns ungern Vorschriften machen. Ungern. Wir rebellieren vielleicht gegen irdische Autoritäten wie Polizisten, wie Lehrer, Lehrkräfte, wie staatliche Organe. Aber eine Autorität werden wir nicht umgehen können. Das ist Gott. Gott mit Gott. Gott ist die Autorität Gottes ist nicht verhandelbar. Heute wird in der Schule alles durchdiskutiert. Vorteile, Nachteile, rauf und runter. Gottes Autorität ist nicht verhandelbar. Wenn Gott etwas sagt, dann gilt es. Und deshalb, ja, könnten wir noch viel dazu sagen. Aber dieses Beispiel von diesem jungen Peter war ein Beispiel von körperlicher Krankheit. Wie kann das gehen? Mein zweiter Punkt ist, es gibt viele Christen, die wissen, dass Gott körperliche Krankheit und Sünde heilen kann und von Sünde befreien kann. Aber auch unsere Gefühle gehören zu unserem Menschsein dazu. Und auch unsere Gefühle können krank sein, wie jeder andere Teil von uns. Die Welt ist voller Menschen, die seelisch leiden. Und die Ursache für diese Leiden sind oft Missbrauch, ob das jetzt sexueller Missbrauch ist oder Machtmissbrauch, ob das Ablehnung ist, ungewollt zu sein, dass Eltern zu den Kindern sagen: Hey, du bist ein Unfall, wir wollten dich gar nicht. Das sind schreckliche Aussagen. Oder Einsamkeit. Wir haben schon öfters mal gehört, es gibt inzwischen ein Einsamkeitsministerium. Leute sind einsam. Man kann sich das nicht vorstellen. In Städten mit Hunderttausenden von Einwohnern gibt es einsame Leute. Aber wisst ihr, Gott hat eine Lösung. Im Reich Gottes gehören wir zu einer Lokalgemeinde, dann sollten wir nicht einsam sein. Dann sollten wir Kontakte untereinander haben, wo wir uns gegenseitig besuchen, wo wir Anteil nehmen am Ergehen des Bruders, der Schwester. So Reich Gottes hat Vorteile. Ja, Enttäuschung, enttäuschte Erwartungen kann auch krank machen. Verurteilungen, Kritik, kritisiert zu werden, nur Kritik zu erleben, kein gutes Wort, kein Lob, keine Anerkennung, sondern nur Kritik und Verurteilung und weitere negative Verhaltensweisen anderer Menschen. Der seelische Schmerz kann oft zerstörerischer sein als körperliches Leid. Psychisch zu leiden ist manchmal viel schlimmer noch als, was weiß ich, eine Grippe oder so etwas. Jesus ist der Mann der Schmerzen. Er war verachtet. Er hat das miterlebt, was Verachtung bedeutet, was Ablehnung bedeutet, was nicht gewollt sei. Er kam in sein Eigentum. Johannes Evangelium 1,11. Er kam in sein Eigentum und sein eigenes Volk hat ihn nicht angenommen. In der Mehrzahl. Die paar wenigen Apostel und Nachfolger gab es. Aber pauschal gesagt, er kam in sein Volk, in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Zum Glück geht der Vers weiter. Wie viele ihn aber annahmen, nämlich, ich gehe mal davon aus, dass wir ihn angenommen haben, alle. Wie viele ihn aber angenommen haben, denen gab er die Autorität oder das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Das ist ein großes Vorrecht. Noch einmal. Reich Gottes Teilnehmer zu sein, ist ein großes Vorrecht. Das ist nicht so wie beim Golfclub oder beim Hasenzüchterverein, dass du Mitglied bist, sondern das hat eine ganz andere Dimension an Tiefe, an Wirkungskraft, an bis in die Ewigkeit hinein. Teilnehmer im Reich Gottes zu sein, Glied im Leib Christi zu sein, Teil einer Gemeinde zu sein, hat Ewigkeitsfolgen. Das sollten wir schätzen und dementsprechend auch sind wir Repräsentanten des Reiches Gottes. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir gehören zur Ewigkeit, wir gehören zu Gottes Herrlichkeit. Wir gehören zur himmlischen Welt eigentlich, aber wir sind noch in dieser irdischen Welt und wir repräsentieren die himmlische Welt in dieser irdischen Welt, die eigentlich Gott nicht kennt. Und jetzt gilt es, würdige Repräsentanten zu sein, würdige Vertreter dieses Reiches Gottes. Deshalb können wir uns als Gläubige nicht leisten, dass wir in Streit und Rechtsstreitigkeiten und all diese Dinge, die da in den Sündenkatalogen sind, dass wir die uns leisten, weil die Welt schaut auf uns und sie legt, ob zu Recht oder zu Unrecht, viel schärfere Maßstäbe an unser Leben. Die Erwartungshaltungen sind groß. So, Jesus war verachtet und von Menschen verlassen. Man hat ihn am Kreuz, waren nur noch wenige da, die Frauen. Er war verlassen. Die Jünger, als Jesus gefangen genommen wurde, wurden zerstreut wie eine Herde Schafe, die keinen Hirten mehr haben. Und Petrus lief ihm hinterher und im Hof in dieser Nacht hat er ihn dreimal verraten. Verlassen. Paulus hat das auch erlebt in der Gefangenschaft in Rom. Demas hat mich verlassen, er hat die Welt lieb gewonnen. Alexander der Schmied hat viel Böses ausgerichtet. Gott möge ihm vergeben und haltet euch fern von ihm. Und solche Dinge. Im Reich Gottes kann man manchmal, wenn man Verantwortung trägt, auch einsam und allein sein. Aber Jesus, er war ein Mann der Schmerzen, heißt es, und mit Leiden vertraut. Obwohl er ohne Sünde war. Er hat es um unsretwillen durchlebt und durchkostet. Im Hebräerbriefschreiber heißt es, damit er ein mitfühlender hoher Priester sein kann, also damit er ein mitfühlender Sohn Gottes sein kann, der unser Menschsein versteht. Sonst würden manche sagen, hey, der hat ja gar keine Ahnung, der hat noch nie Schmerzen gehabt, dem ist noch nie was Schlimmes passiert. Nein, er war ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Er hat das Menschsein durchlebt in allen möglichen Varianten und Facetten. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Menschen, auch heute noch, viele achten ihn nicht. Eigentlich wird er in der Öffentlichkeit meistens totgeschwiegen. Das ist eine Sünde. Und viele haben, wenn wir von Sünde reden, Sünde wird im Kontext einer Gemeinde, einer Kirche angewendet. Die Öffentlichkeit, in den Nachrichten wirst du nichts über Sünde hören. In der Regel nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mein Nachrichtensprecher das Wort Sünde in den Mund genommen hätte. Dieses Vokabular verwendet diese Welt nicht. Aber wisst ihr, was die schlimmste Sünde ist? Natürlich ist Mord und Totschlag schlimm. Aber das eigentliche Problem ist, dass Menschen ein Leben leben, ohne eine lebendige Beziehung zu haben zu Gott. Das ist die größte Sünde. Das ist das größte Problem. Ohne Beziehung zu Gott gibt es keine Hoffnung für die Ewigkeit. Das ist ein Riesenproblem für die Menschen. Bloß sie kennen es nicht, sie wissen es nicht. Aber deshalb sind wir da. Deshalb hat Gott uns hier in dieser Welt gelassen, dass wir sie darauf aufmerksam machen. Du, pass auf. Und dann kommt aber wieder dieser Schameffekt. Wisst ihr, Paulus schreibt in Römer 1,16, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft? Und so weiter für die Glaubenden. Ich schäme mich nicht. Aber wir haben ein Problem mit der Scham. Und die Welt versteht, das gut auszuspielen. Was? Du bist gläubig? Du gehst in die Kirche? So nach dem Motto, was bist denn du für ein Verbrecher, dass du noch an Gott glaubst? Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Wie kann man heutzutage noch in eine Kirche? Brauchst du Kirche überhaupt? Wozu denn? Versteht ihr? Und dann willst du, jetzt sollst du Jesus vertreten bei diesen Leuten. Du merkst, der Gegenwind schlägt dir entgegen. Ja, und der Teufel will uns dann den Mut rauben. Und dann kommt die Idee, sei lieber still. Sie wollen es doch nicht hören. Aber was sagt Paulus zu Timotheus? Predige das Wort zur Zeit oder zur Unzeit. Ob es jetzt passt oder nicht, vielleicht gibt es ja keine zweite Gelegenheit. Und dann hat es den Leuten, deinen Nachbarn, deinen Hausgenossen in deinem Hochhaus niemand gesagt. Ein Pastorenkollege aus dem BFP hat mal gesagt, du, hey Leute, entschuldigt doch euch mal bei euren Nachbarn, dass ihr so lange die Wahrheit nicht gesagt habt, dass ihr ihnen die Wahrheit so lange nicht gesagt habt. Paulus sagt, ich bin der Welt ein Schuldner des Evangeliums. Ich schulde der Welt die Nachricht, die Botschaft von Evangelium. Das schulden wir der Welt. Hallo? Man kann es ja auch mal so sehen. Wir schulden der Welt, unser Wissen weiterzugeben. Jetzt wird es unangenehm, oder? Ja, aber ich habe es nicht studiert. Ich kann es nicht, ich weiß nicht. Mach du das. Nein, wenn du wiedergeborener Gläubiger bist, kannst du sagen, was du erlebt hast. Da muss ja kein theologischer Vortrag sein. Deine persönliche Erfahrung ist bestimmt auch interessant für Mitmenschen, das, was du und ich mit Gott erlebt haben, kann uns niemand widersprechen. Niemand. Das ist unser Vorteil. Wenn du etwas mit Gott erlebt hast und du sagst es weiter, dann können sie nicht sagen, nein, das stimmt nicht. Das können sie nicht sagen, weil du hast es erlebt. Sie waren ja gar nicht dabei. Sie können höchstens sagen, ich glaube es nicht. Aber sie können nicht sagen, das stimmt nicht, was du gesagt hast. Wir haben ein Zeugnis. Wir haben ein Instrument, mit dem wir arbeiten können. Das ist das, was wir mit Gott erlebt haben. Zurück zu unserem Text. Er war verachtet. Wir haben ihn nicht geachtet. Wir sind an ihm vorübergehend. Menschen haben ihr Leben ohne Gott gelebt. Ohne Gott. Das ist die Sünde. Ein Leben ohne Gott ist die Sünde. Nun, wir möchten aber nicht verurteilen, wir möchten gnädig sein. Warum? Weil es ja nicht menschliche Leistung ist, dass sie das Evangelium erkennen, sondern es braucht zweierlei. Es braucht, dass jemand ihnen das Wort Gottes sagt oder die Botschaft von Christus sagt. Das ist die eine Seite, das ist unser Teil als Menschen. Aber es braucht auch die Gnade Gottes, dass dieses Wort, das gesagt wird, dass es sie trifft, dass es sie bewegt, dass sie aufmerken und dass das lebendig wird bei ihnen, dass es nicht ein toter Buchstabe ist. Das ist Gottes Teil. Aber ich glaube, wenn wir ein reines Herz haben und die Wahrheit weitersagen, dass Gott sich dazu stellt, er möchte ja, dass alle Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich mache weiter. Unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unser Sünden willen. Im Mittelalter hat man diskutiert und war verärgert über die Juden. Die sind schuld, dass Jesus gekreuzigt wurde. Das stimmt nur zum Teil. Die Juden sind ein Teil der Menschheit, aber die ganze Menschheit ist mitverantwortlich für diese Kreuzigung. Warum? Weil Jesus hat für alle Menschen gelitten, für Juden und Heidennationen. Jeder, der eine Sünde tut, hat eigentlich mit verursacht, dass Gott seinen Sohn hat am Kreuz sterben lassen, als ein stellvertretendes Opfer für mich, für dich, für alle Menschen, die gesündigt haben. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen, also die Schläge, die er bekommen hat, ist uns Heilung geworden. Gut, was meint Gott damit? Also es geht um Frieden und Heilung. Ich möchte das Wort Shalom etwas näher erklären. Das Wort Shalom ist ein hebräisches Wort und es kommt im Alten Testament vor. Und die Übersetzer des hebräischen Alten Testamentes, ungefähr 200 vor Christus, haben hebräischsprachige Juden dieses hebräische Alte Testament ins Griechische übersetzt. Und man nennt das die LXX, die Septuaginta, aber das ist nur nebenher. Und dann haben, so, wenn du ein deutsches Wort hast und willst ins Englische übersetzen, manchmal ist es gar nicht so einfach. Für Himmel gibt es im Englischen mehrere Begriffe. Heaven, Sky, Punkt, Punkt, Punkt. Und so war das Wort Shalom war gar nicht so einfach ins Griechische zu übersetzen. Man hat 25 verschiedene Worte gebraucht, um das wiederzugeben, was Shalom sein soll. Nun, eigentlich vom Wortstamm her, manche Worte haben ja auch ein Wortstamm, eine Wortwurzel, eigentlich heißt dieses Wort Shalom von der Wortstamm her vollkommen unversehrt sein. Wir sprechen von Kriegsversehrten, also jemand, der im Krieg zum Beispiel angeschossen wurde, der ein Leiden mitbringt aus dem Krieg, dann ist es ein Versehrter. Aber Shalom heißt vollkommen unversehrt oder vollkommen unversehrt leben. Also im alttestamentlichen Sinn heißt Shalom eigentlich Wohlbefinden, also rundum Wohlsein, sich wohlbefinden. Also mir geht's total gut, könnte man eigentlich sagen. Wenn ich dir Shalom wünsche, dann wünsche ich dir, dass es dir total gut geht. Das ist doch gut, oder? Ja, ich habe da mal drüber gesprochen. Dann haben die Leute am Ausgang gleich mit Shalom reagiert. Ist doch gut, oder? Dass es dir rundum gut geht. Das ist eine super Aussage. Jesus kam, um uns Schönheit statt Asche, Freuden statt Trauer zu geben. Das meint auch Shalom. In Jesaja 61 wird der Dienst Jesu beschrieben, prophetisch, vorausschauend, das zukünftige Heil Gottes. Der Geist des Herrn steht dort, ist auf mir. Übrigens hat diese Stelle Jesus zitiert, als er in der Synagoge in Nazareth war, am Beginn seines dreijährigen öffentlichen Dienstes. Genau das, in anderen Worten, wollte Jesus sagen, die Stelle aus Jesaja 61, das ist die Prophetie, ungefähr 600 Jahre bevor das war. Das ist die Stelle, die meinen Dienst beschreibt, was ich in dieser Welt tun soll. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und öffentlich des Kerkers, also Öffnung des Kerkers, den Gebundenen auszurufen und so weiter, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten, alle Trauernden und so weiter. Also Jesu Dienst war die gute Nachricht vom Evangelium, den Armen und den Leidenden zu verkündigen. Zweitens Heilung für die körperlich, aber auch geistigen Kranken und Menschen mit gebrochenem Herzen. Das war sein Auftrag, Heilung zu verkündigen. Heilung, Shalom, völliges Wohlbefinden, dass es dir rundum gut geht. Das ist die Botschaft des Neuen Testamentes, die Botschaft der Bibel, Heilung. Und Gott wird diese Heilung vollumfänglich umsetzen in der Zukunft. Das steht in Offenbarung. Komm noch dazu. Den Würgegriff des Übels zu brechen. Manche Leute, die stecken in so einer Falle, in so einer Schrecklichkeitsfalle. Übel. Die erleben Übles in ihrem Leben. Der Würgegriff des Übels zu brechen. Gebundene Leute zu freizusetzen, das ist der Auftrag Jesu. Zum Beispiel, wenn sie Dämonen belastet sind, mit bösen Geistern, böse Mächte oder Süchte, Menschen freizusetzen von diesem Übel. Und dass den Menschen die Augen geöffnet werden für das Licht der Botschaft des Evangeliums, dass sie das sehen können. Paulus spricht von Glaubensaugen. Die Menschen brauchen Glaubensaugen, damit sie das Evangelium richtig sehen, richtig wahrnehmen. Dass es nicht nur toter Buchstabe ist, sondern dass es Wort Gottes ist. Und wisst ihr, Wort Gottes, das fängt schon beim ersten Buch Mose an. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gottes Wort löst Veränderungsprozesse aus. Brauchst du Veränderung? Ja, dann Gottes Wort. Suche Gottes Gegenwart. Er wird Dinge verändern. Ich komme gleich zum Schluss. Bevor ich zum Schluss komme, ich habe ja gesagt, Gott wird diese Heilung, die vollständige Heilung umsetzen. In Offenbarung heißt es, und er wird jede Träne und von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Siehe, er macht sogar die Erde neu. Himmel und Erde wird neu gemacht. Also wenn man jetzt hier das Drama mit der Umwelt hier betrachten, das ist für Gott kein Problem. Gott hat sowieso gesagt, er macht eine neue Erde. Eigentlich sollten sie die Leute sich den Kopf zerbrechen. Wie können wir die Welt in Kontakt mit Gott bringen, mit Jesus? Wie können wir unsere Seele retten? Das wäre eigentlich das Thema. Und wisst ihr, der Teufel, der macht immer, wisst ihr, der Teufel ist ein Spezialist in Verschieben der Schwerpunkte. Das, was wichtig ist, das versucht er so ein bisschen auf die Seite zu schieben und die Nebensachen, die macht er ganz groß, dass die wichtig sind, dass wir auf dem falschen Dampfer sind, auf dem falschen Gleis, dass die Leute in die Sackgassen gekommen, statt dass sie auf der Spur Gottes sind, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Nein, dann das Irdische. Er ist ein Spezialist in der Irreführung, der Teufel. Deshalb brauchen wir das Wort Gottes, denn hier steht die Wahrheit. Hier das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es trennt Mark und Bein, Geist und Seele. Es ist das Instrument zu richten zwischen Wahrheit und Lüge. Und wir leben in einer Zeit, in der gelogen wird, dass die Balken sich biegen. Wenn ich meinen Computer öffne und will ins Internet, da kommen erst seitenweise kommen dann Informationen, das. Da kommt ständig, der Merz ist ein, also ich sag's mal übertrieben, der Merz ist ein Lügner. Der Merz ist ein Lügner, die Regierung taugt nichts. So Zeug kommt ständig, das kommt ständig. Ich sage mir, wo kommt das her? Wer setzt das rein? Irgendjemand hat Interesse, die Regierung madig zu machen. Und da wird Geld investiert. Der Teufel ist der Eigentümer der Reiche dieser Welt. Er ist der Herr, der in der Lüfte herrscht. Der hat Geld, der hat Macht, aber ist nicht allmächtig. Gott ist allmächtig, er ist mächtiger. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist die gute Nachricht. Und wir sind Kinder Gottes, wir gehören, Jesus ist unser Heiland. Da steckt das Wort Heil drin. Das ist wie Shalom. Heil sein heißt völliges Wohlbefinden. Gesund sein, heil sein. Ich schließe mit einem Zeugnis. Ein Tatsachenbericht. Da war ein Ranger-Camp, Royal Ranger. Die Jüngeren kennen das, die Älteren vielleicht weniger. Bei einem großen Camp der Royal Ranger wurde über Heilung und Rettung gepredigt. Ich lese es vor, damit es schneller geht. Einige verstanden die Botschaft. Zum Schluss wurden die Rangers aufgefordert, für anwesende Kranke zu beten. Es gab, ich sage mal leider, nur einen einzigen Gelähmten in dieser Ranger-Camp. Und das war ein Brite, ein Engländer, der an zwei Krücken ging und stark deformierte Beine hatte, die in Schienen eingespannt waren. Auch für ihn wurde gebetet, doch nichts passierte. Die Leute regen sich auf. Wir gingen zerknirscht in die Zelte und hielten Gott noch vor, warum er nicht als Zeichen seiner Macht wenigstens diesen einen hätte heilen können. Wenigstens den einen. Hätte beim Ranger Camp, bei so einem internationalen Camp, da sind tausende von Leuten beieinander. Am anderen Morgen kam genau dieser, ein Engländer, fröhlich in das große Zelt, ohne Krücken und Schienen und völlig geheilt. Das ganze Camp jubelte. Und der Geist Gottes schenkte eine große Erweckung an diesem Tag. Auch den Leitern hat Gott an diesem Tag den Glauben gestärkt und eine Lehre erteilt. Gott handelt souverän zu dem Zeitpunkt und auf die Art und Weise, wie er es will. Könnte es sein, dass wir Gott manchmal einfach zu genau vorschreiben wollen, wann und was er und auch in welcher Reihenfolge er es zu tun hat, was wir bitten. Vielleicht sollten wir das Gott auch mal überlassen. Das sind zwei so Lehrmeinungen. Die einen sagen, hey, du musst ganz genau beten, damit du auch siehst, ob es eingetroffen ist. Und die anderen sagen, hey, pass auf, Gott ist immer noch souverän. Du kannst beten, aber schreib Gott nicht vor, was er zu tun hat oder wie er es zu tun hat. Er weiß, wie er es tun kann. Und damit bin ich am Schluss. Mein letzter Appell ist, wir sollten Gott Großes zutrauen. In deinem Leben, in meinem Leben, in dieser Stadt, in unserer Gemeinde, in deiner Verwandtschaft, wo auch immer. Nochmals, hallo? Wir sollten Gott Großes zutrauen. Haben wir Grund dazu? Ja, ja. Wenn Gott uns überraschen würde, wenn jahrelang Gelähmte und jahrelang Depressive, jahrelang Schmerzgeplagte, jahrelang Zweifelnde einen Tag des Heils erleben würden. Ein Heil, eine Heilung nach Geist, Seele und Leib. Magersüchtige Heilung erleben nach Geist, Seele und Leib. Und das Gegenteil auch, Heilung, Befreiung nach Geist, Seele und Leib. Glauben wir es? Wir sollten es glauben, dass Gott es möglich machen kann. Amen. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen und beten. Ich werde ja auch die Frage stellen, wer hat Bedarf an Heilung? Wo gibt es Anliegen? Aber lasst uns zuerst einmal so beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und vor allem für dein Leben. Herr, dein Leben war ein Leben der Hingabe, ein Leben des Gehorsams und auch ein Leben der Schmerzen, der Beleidigung, der Ablehnung, des körperlichen Leidens und sogar der Trennung vom Vater für Momente. Danke, Herr, dass du es für mich getan hast, für uns getan hast und dass wir in dir eine ewige Hoffnung haben. Eine ewige Herrlichkeit, Zukunft und Hoffnung liegt in dir, in der Gemeinschaft mit dir. Herr, das ist so tröstlich, so beruhigend, so hoffnungsvoll. Ich danke dir von Herzen. Segne diesen Gemeindeleib. Segne uns, Herr. Lass uns in Übereinstimmung mit deinem Willen leben und handeln, damit du dein Segen auf unser Leben legen kannst. Amen. Wer will noch beten?